zur Geschichte, um die es heute geht. Wir sind ja in einer Römerbriefreihe und das, worum es heute geht, ist die Dimension der Liebe Gottes in dir. Das ist einfach nochmal eine Erweiterung von dem, was vor 2 Wochen, was wir besprochen haben. Vor 2 Wochen haben wir schon Römer 5 angeguckt und jetzt möchte ich nochmal weiter Römer 5 anschauen, weil dieses Kapitel einfach so viel enthält. Und da geht es ganz im Kern, im Herzen des Kapitels um Gottes Liebe zu dir. Und weil das so ein zentrales Thema ist und weil das so eine zentrale Wirklichkeit ist, an die wir angedockt sind, jeder, der zu Jesus gehört, ist an die Liebe Gottes angedockt. Jeder Mensch ist an die Liebe Gottes angedockt, aber man muss sie auch empfangen. Es ist wichtig, dass man auch einschlägt in die ausgestreckte Hand Gottes. Natürlich gilt Gottes Liebe jedem Menschen, nur es nützt nicht so viel, wenn man sie nicht auch erwidert. Aber das Faszinierende an Gottes Liebe ist, dass sie uns nachgeht und dass sie nicht will, dass irgendjemand abhanden kommt. Sondern Gottes Liebe gilt denjenigen, die ohne ihn leben, denjenigen, die ihm den Rücken gekehrt haben, denjenigen, die gegen ihn rebellieren, die aggressiv sind, die feindlich sind, die sogar hasserfüllt sind auf andere Menschen und auf Gott, denen gilt Gottes Liebe. Es ist so faszinierend. Es ist von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten nachzusehen, wie Gott umgeht mit seinen abgekommenen Rebellen, die er geschaffen hat aus Liebe, die aber von ihm nichts wissen wollten, weil sie meinten, wir können selber unser eigener Gott sein. Wie reagiert Gott denn darauf? Auf den ersten Sündenfall, als Adam und Eva voller Misstrauen Gott gegenüber sind, weil sie denken, na, meint der das denn auch wirklich gut mit uns? Ja, gibt der uns denn auch genug? Ach komm, wir nehmen mal lieber von der Frucht hier, die sollten wir zwar nicht, sonst alles andere, aber die nehmen wir doch auch mal. Wer weiß, ob er uns da nicht etwas vorenthält. Und so fängt das Ganze an. Und dann geht es weiter, dann zur Zeit der Sintflut, da wurde gestohlen, da wurde gelogen, da wurde betrogen, da wurde aggressiv Gewalt ausgeübt gegen seinen Nachbarn. Und es war so schlimm. Und dann kommt auch das Gericht, aber Gott fängt wieder einen Neuanfang an. Gott fängt einen Regenbogen zu deuten und zu sagen, dieser Regenbogen ist das Zeichen meines Friedens. Und das Gleiche dann wieder beim Turmbau zu Babel. Es gibt Gericht, es gibt Folgen von dem Unheil, das Menschen über die Welt gebracht haben. Diese Folgen, die sind da. Aber immer wieder, wenn Gott selber persönlich auf den Plan tritt, reagiert er mit Gnade. Immer kommt er mit Gnade und Verheißung. Im Alten Testament gibt es so unzählige Verheißungen. Und schon gleich am Anfang, dem ersten Sündenfall, reagiert Gott so, dass er sagt, der Nachkomme der Frau wird dem Bösen, der Schlange, den Kopf zertreten. Schon gleich auf den ersten Seiten ist eine Verheißung. Gottes Liebe gilt dem Unliebsamen. Gottes Liebe gibt den Menschen, die sich von ihm abgewandt haben. Aber Gottes Liebe wirbt auch um jeden Menschen. Und Gottes Liebe möchte, dass niemand abirrt und abhanden kommt, sondern jeder auf diese Liebe reagiert und sie erwidert. Also das ist das, worum es heute geht. Und wenn wir von Liebe sprechen, dann sprechen wir natürlich vom Allerweltsthema irgendwie, was so viele Leute reich gemacht hat, weil sie zum Beispiel Filme darüber gedreht haben. Also wenn man mal überlegt, wie viele Liebesfilme gibt es eigentlich, ich glaube, das ist ja wohl das meist verbreitetste Thema in Filmen überhaupt. Ja. Also es ist ein... Du kannst 1000 Filme und Bücher lesen und gucken, wo es dann immer um Liebe geht. Auch Liebeslieder, das ist eine der größt verbreitetsten Kategorien von Liedern, die es überhaupt gibt. Und wir haben jetzt in der Stadt ja Jazz Ahead, da werden auch Liebeslieder mit dabei sein. Bei dieser ganzen Überfüllung von Liebe in der Kunst, in der Literatur, in Filmen, in Liedern, da müssen wir doch eigentlich denken, wir sind so voll von Liebe, wir sind so voll. Wir haben alles erfahren, alles gesehen, alles gehört, kennen das alles. Und doch hören wir nicht auf, damit uns zu befassen. Und doch, mehr als das, gibt es so einen unfassbaren Mangel an Liebe. Es ist so ein unfassbares Vakuum, so so eine Leere, so einen Schmerz bei Kindern und bei Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen, bis ins hohe Alter. Wenn ich jetzt hier von Liebe spreche, dann geht es mir hier nicht um Emotionen oder körperliche Nähe, so wie man jetzt bei diesem Buchtitel hier vermuten könnte, sondern wenn wir hier heute Morgen von Liebe sprechen oder darüber nachdenken, dann geht es um was ganz Grundlegendes, nämlich um die Gewissheit, angenommen und willkommen zu sein, erwünscht zu sein, angesehen zu sein. Das heißt also, geliebt zu werden bedeutet etwas Tieferes als nur eine Emotion, ein Gefühl zu haben. Geliebt zu sein bedeutet, dass mir jemand seine Aufmerksamkeit schenkt. Dass ich jemanden, dieser Person, von der ich geliebt werde, nicht egal bin. Und dass diese Person sich auch für mich einsetzt. So will ich Liebe verstanden wissen. So meine ich das, wenn ich davon spreche. Aber wie sieht die Realität aus? In der Realität ist es so, dass oftmals einzelne Menschen zu wenig Liebe erfahren haben, auch zu wenig aufnehmen konnten, durch verschiedene Gründe. Eltern, Geschwister und Lehrer sind in ihren Möglichkeiten, Liebe zu zeigen und zu geben, begrenzt. Es kann sein, dass durch Eltern und durch Lehrer und durch Bezugspersonen nicht genügend Liebe in den Liebestank eingefüllt worden ist von der Person. Aber das Problem ist, wir können andere Menschen nur lieben, wenn wir selbst geliebt sind. Was machen wir also mit diesem Schmerz, mit dieser Leere, mit diesem Mangel, mit diesem Defizit? Das Gute an diesem Mangel ist, dass uns dieser Liebesmangel, dieses Vakuum, offen macht für die Liebe Gottes. Das ist das Gute daran. Aber wo finden wir sie? Wo finden wir Gottes Liebe? Finden wir sie vielleicht in der Natur? Finde ich jetzt eine gute Möglichkeit, da rauszugehen. Also wenn wir hier diesen Hang mal angucken im Gemeindegarten, der ist voller schöner Blumen. Die sehen wunderbar aus. Du kannst dich da vorstellen, du kannst diese Blumen meditieren. Die sind, glaube ich, lila. Oder sagt man violett? Ich weiß es immer nicht so genau. Also ich würde mal sagen, lila eine Blume. Wunderschön. Du kannst dich da vorstellen, du kannst einfach nur davor stehen bleiben und staunen. Und so kannst du in der Natur Hinweise darauf finden, dass es Güte gibt, dass es Schönheit gibt, dass es so etwas wie eine liebevolle Kreativität gibt. Und das kann dich darauf bringen zu sagen, es gibt einen liebevollen Schöpfer. Draußen im Garten, wenn du einen Garten hast, oder die Farbenpracht und die Schönheit. Nur zur Natur gehört auch die andere Seite der Medaille. Es gehört auch dazu, dass Dinge verwesen. Es gehört dazu, dass Tiere einander fressen und gefressen werden. Es gehören Naturkatastrophen, wie jetzt in Nepal dazu. Und auch wir Menschen werden eben dadurch bedroht. Das heißt, wenn wir nach Liebe Gottes suchen und in die Natur schauen, dann finden wir ein zwiespältiges Bild. Das reicht allein nicht. Man könnte jetzt auch die Liebe Gottes suchen in der Familie. Könnte man sagen, ja, gut, ich habe ja mal eine Familie gehabt oder habe auch jetzt noch eine Familie. Vielleicht ist mir da Liebe zu geeignet worden. Vielleicht habe ich da Liebe aufgetankt oder Liebe bekommen. Und natürlich ist Familie, die Beziehung in einer Familie, sind von Liebe geprägt. Da gibt es Liebe. Auf jeden Fall. Selbst in der kaputtesten Familie gibt es irgendwie Ansätze und Momente von Liebe und von Güte. Aber genauso weiß es jeder von uns Familie, da gibt es genauso Ärger und Beziehungslosigkeit und Stress und richtigen Ärger. Es ist also auch zwiespältig, wenn wir da nach Liebe suchen. In der Bibel wird auch gesagt, wenn schon dein irdischer Vater dich mit Gutem versorgt, mit Brot statt Steinen, wie viel mehr wird dieser, dein Vater im Himmel, das erst tun? Also Gott als Vater im Himmel, der dir Gutes gibt, noch viel mehr als ein irdischer Vater. Aber gerade dieses Bild des Vaters, das ist für viele problematisch. Negative Erinnerungen führen dazu, dass ich das Gefühl habe, dass der Liebestank von der Familie, aus der ich herkomme, oder die Familie, die ich jetzt habe, ständig unausgefüllt ist. Also in der Natur gibt es ein zwiespältiges Bild in der Familie, wenn wir die Liebe Gottes suchen in der Gemeinde. Da könnten wir vielleicht fündig werden. Gemeinschaften, christliche Gemeinden sind ja entstanden aus dem Liebesgebot Jesu heraus. Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzem Willen und deine Mitmenschen wie dich selbst. Aus diesem Gebot, aus dieser Anweisung heraus, aus dem Alten und Neuen Testament sind ja die christlichen Gemeinden entstanden. In einer Welt, wo es Krieg gibt, Streit gibt, Vernichtung, Aggression, Hass, Abneigung, Gleichgültigkeit, Langeweile, Ignoranz, Undankbarkeit, da eine Gemeinschaft zu bilden, wo es so einen Heilungskeim gibt für diese Gesellschaft, für diese Welt. Eine heilende Gemeinschaft. So war das ja gedacht, so ist das ja entstanden. Kann man vielleicht seinen Liebestank füllen durch Beziehungen in der Gemeinde? Auch nur begrenzt. Auch das führt an Grenzen. Weil auch die liebevollsten, schönsten Beziehungen unter Christen spiegeln nicht immer die Liebe Gottes in seiner Bedingungslosigkeit und seiner Voraussetzungslosigkeit und Barmherzigkeit wider. Natur, Familie, Gemeinde. Vielleicht könnten es ja besondere Erlebnisse sein, die mir endlich diese Liebe, diesen Liebestank auffüllen. Besondere Erfahrungen vielleicht. Ein besonders so ein warmes Gefühl, was ich auf einmal empfinde. Oder so ein wohliger Schauer, der mich überkommt. Oder so eine besondere Klarheit, die ich auf einmal habe. Ja, es gibt besondere Erlebnisse, die Liebe Gottes zu erfahren. Das gibt es, wo du zu Tränen gerührt bist. Wo du überwältigt bist von seiner Liebe. Aber das Problem bei Erlebnissen ist auch wieder, dass sie vorrangig unsere Gefühle berühren und Gefühle sind schwankend. Mal so und mal so. Und zweitens ist das Problem, dass sie nur punktuell und nicht beständig uns erreichen. Erfahrungen besonderer Art liegen auch immer im Gestern. Und das Gestern gibt mir nicht die innere Klarheit und Gewissheit für heute. Darum jetzt ganz schnell zum Bibeltext. Die Liebe Gottes. 4 Kennzeichen von ihr. Das erste ist, sie ist ausgegossen in unser Herz. Das zweite, sie ist totale Hingabe. Das dritte, sie liebt das Unliebsame. Und das vierte, sie befreit vom ewigen Zorn. Das ist eine andere Art von Liebe. Und das ist die Wirklichkeit der Liebe Gottes. Und die Wirklichkeit der Liebe Gottes, die ist nicht abhängig von unseren Gefühlen oder von unserem Ersuchen der Liebe in der Natur, in der Familie, in der Gemeinde oder irgendwo. Römer 5. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch mit Schuld beladen waren. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Das heißt, Gott liebt dich nicht, weil du so gut bist. Und Gott liebt dich auch nicht, weil du so würdig bist oder so viel richtig gemacht hast. Sondern Gott liebt dich, weil er sich dazu entschlossen hat, dich zu lieben. Es gibt 2 verschiedene Arten zu lieben. Die eine ist, sie hängt von dem Objekt ab, das geliebt wird. Von der Würdigkeit und Schönheit und Güte und Qualität des Objektes. Und du sagst, weil dieser Mensch so wunderbar ist, deswegen liebe ich ihn. Kann aber auch sein, dass er mal nicht so wunderbar ist. Was passiert dann? Das ist die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit zu lieben ist, sie kommt nicht, hängt nicht von dem Objekt ab, das geliebt wird, sondern von dem Liebenden selbst. Es kommt aus dem Inneren des Liebenden heraus, der sich dazu entschlossen hat, sich ganz hinzugeben für die Objekte seiner Liebe. So ist Gottes Liebe. So ist das zu verstehen, wenn hier gesagt wird, sie ist in unsere Herzen hineingegossen. Er hat sich hingegeben, als er für uns starb. So sehr liebt er uns. So sehr liebt er dich. Nicht, weil du gut bist, nicht, weil du würdig bist, nicht, weil du das Richtige getan hast und das Falsche vermieden hast. Nicht, weil du so qualifiziert bist für seine Liebe, sondern weil er aus seinem innersten Wesen heraus sich entschlossen hat, dich zu lieben. Und diese Liebe ist nicht abhängig, ob du sie fühlst. Sie ist hineingeflößt in dein Herz. Und Herz könnte man ja jetzt wieder denken, ja, das sind ja jetzt wieder unsere Gefühle oder so. Ich muss das ja fühlen. Aber Herz ist in der biblischen Sprache sind nicht unsere Gefühle, sondern Herz ist der Bewusstseinsraum, in dem alles stattfindet. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Entscheidungen, unser Wille. Also so ganz technisch gesagt, man könnte sagen, das Herz ist das multifunktionale Funktionssystem oder Entscheidungssystem des Menschen. Das Herz ist das Zentrum des Bewusstseins, der Geist, in dem wir unsere Entscheidung treffen, unseren Willen auch haben, nicht nur unsere Gefühle, sondern es ist wie ein Raum, in dem das alles stattfindet. Und in diesen Raum hat Gott seine Liebe hineingegossen. Heißt das, die Liebe Gottes ist wie eine Flüssigkeit? Nein, es ist nicht wie eine Flüssigkeit, sondern es ist etwas, was diesen Raum erfüllt. Unser ganzes Ich erfüllt, unser Wesen erfüllt. Wie so die Atmosphäre, wie die Luft, in dem dann Gedanken kommen können, Gefühle kommen können. Aber alles ist umgeben von der Liebe Gottes. Und es ist nicht abhängig davon, ob ich das fühle oder nicht. Man könnte ja mal einen Test machen, man könnte ja mal sagen, jemanden hier aus dieser Gemeinschaft lassen wir mal verschwinden hinter die Tür da, geht in den Kopierraum und wir machen die Tür zu und angenommen, wir hätten das nicht mitgekriegt. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, nehmen wir mal Daniel, als Beispiel ist jetzt da hinten drin, wir haben das nicht mitgekriegt. Ja, ist Daniel jetzt hier in diesem Raum, in diesem Gebäude jetzt anwesend oder nicht? Ja, woher soll ich das wissen? Ich weiß es nicht. Ja, müssen wir mal auf die Suche gehen. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, nee, warte, ich muss mich anstrengen. Vielleicht fühle ich ihn ja. Ach, warte, wenn ich mich ganz doll konzentriere, ich fühle vielleicht, dass Daniel im Gebäude ist. Warte mal. Ich glaube, ich spüre so eine Danielhaftigkeit im Gebäude. Ich glaube, ich spüre was. Ah, warte, ich empfinde da sowas. Ja, merken wir? So funktioniert das nicht. Es ändert nichts an der Tatsache, ob ich das fühle oder spüre oder ob ich es finde, auf die Suche gehe, sondern es ändert überhaupt nichts daran, dass Daniel im Gebäude ist. Ob er jetzt hier sitzt oder da hinten im Kopierraum ist, er ist im Gebäude. Punkt aus. Und so ist das zu verstehen, wenn Gott sagt hier, guck mal, ich habe meine Liebe, die Gewissheit, dass du geliebt bist, habe ich dir ins Herz gegossen. Aber wie finde ich das denn? Ja, du findest es nicht, indem du in dein Herz guckst oder in deine Gefühle guckst. Du findest das, indem du auf Christus guckst, indem du dich lieben lässt von ihm. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch mit Schuld beladen waren. Also, sie ist ausgegossen in unser Herz, in unser Bewusstsein, in unserem Personenkern. Und das Zweite ist, sie ist totale Hingabe. Wenn Gott liebt, dann mach deine ganze Sache. Wir machen viele halbe Sachen. Wir machen Kompromisse in dem, was wir tun. Sei es, dass wir ein Buch anfangen zu lesen und dann lesen wir es nur halb durch. So, Punkt aus, ist langweilig, wir packen es weg. Sei es irgendwas anderes. Wir machen oft halben Kram. Und wir bemühen uns, mit Leidenschaft unser Bestes zu geben. Auch hier in der Gemeinde, auch wie wir vieles tun. Aber oftmals bleibt es doch noch hinter der totalen Hingabe zurück. Unsere Liebe ist anders. Unsere Liebe ist unvollkommen. Aber Gottes Liebe ist die totale Hingabe. Sie geht so weit, dass er bis in den Tod geht. So sehr liebt er dich. Das ist die totale Hingabe. Vers 8 noch einmal. Schau dir den doch mal an, den Vers. Wenn du jetzt weißt, Gottes Liebe ist in deinem Herz ausgegossen, dann kannst du das aktiv erfahren, indem du auf das Kreuz guckst. Vers 8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch mit Schuld beladen waren, als wir uns von ihm abgewandt haben, als wir gottlos waren, als wir nichts von ihm wissen wollten, als wir ihn ignoriert haben, als wir gelangweilt und vollkommen gleichgültig mit Gott zusammen waren. Oder gar nicht mit Gott zusammen waren. Oder ob wir gesagt haben, wahrscheinlich gibt es diesen Gott gar nicht. Da hat uns Gottes Liebe erreicht, indem Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und geheimnisvoll mit diesem Ereignis von vor 2000 Jahren sind wir durch den Glauben, durch das Vertrauen darauf verbunden. Und es kommt uns zugute. Totale Hingabe. Gott hat sich total hingegeben. Er hat die Sache ganz durchgezogen. Bis in den Tod. Und das Dritte ist, nicht nur sie ist ausgegossen in sein Herz, sie ist totale Hingabe, sondern sie liebt das Unliebsame. Das habe ich eben schon erwähnt, als wir noch mit Schuld beladen waren. Und dann denkt man manchmal so, oh, im christlichen Bereich, ja, wird vielleicht jemandem gesagt, du bist aber weit weg von Gott, du bist aus der Gemeinschaft rausgefallen. Und man wird ermahnt, es wird gesagt, es ist wichtig, dass du das Richtige tust. Es ist wichtig, dass du richtig lebst. Es ist wichtig, dass du die Gebote anhältst. Es ist wichtig, dass du aufpasst, nicht das Falsche zu tun. Und das ist nicht verkehrt. Das ist in Ordnung. Aber es ist alles nichts. Nichts wert ohne Liebe. Es ist nichts. Paulus sagt, ich könnte alles richtig machen. Ich könnte alle Gebote einhalten und wäre nichts ohne Liebe. Die Liebe ist das Größte. Sie ist so, dass sie das liebt, was nicht liebenswert ist. Sie liebt das Unliebsame. Das ist Gottes Liebe. Das heißt also, alles in uns darf sein. Wir dürfen mit allem zurechtkommen. Wir müssen nichts wegdrängen. Wir müssen nicht so tun, als ob. Wir brauchen nicht in diese Tretmühle reingeraten, immer zu performen, immer zu glänzen, immer das Richtige tun zu wollen oder zu tun. Ja, und immer in so einen Moralismus reinzukommen oder in Perfektionismus reinzukommen. Gottes Liebe ist anders. Sie liebt das Unliebsame. Alles darf sein. Ich darf allem ins Gesicht gucken, was in mir ist und was auch manchmal an Blödheiten rauskommt. Ich darf das aushalten, weil Gottes Liebe mir ganz gilt. Nein, aber vielleicht doch nur 80%. Die 20% letzte Woche, wo ich da so und so gereagiert habe, das nicht. Das darf nicht sein. Ich muss überlegen. Ich glaube, Gott liebt mich wahrscheinlich doch nur 80%. Wenn ich das nochmal überlege, was letzte Woche war, mich liebt Gott nur 80%. Ja gut, euch liebt er vielleicht 90%, 95%. Manche mit ganz guten Qualifizierungszeugnis liebt er vielleicht sogar 99%, sagen wir mal so. Aber mich, ich glaube nur 80%. Ich brauche ja nur die letzte Woche angucken. Und das ist falsch, weil Gottes Liebe das Unliebsame liebt. Alles darf sein. Alles, was ist, darf ich angucken. Ich darf es so, wie ich darf mich an einen Baum anlehnen, im Schatten eines Baumes ausruhen und sagen, auch die Schattenseiten, denen darf ich ins Gesicht gucken und sagen, ich bin trotz dieser Schattenseiten hundertprozentig geliebt. Das ist Gottes Liebe. Also sie ist eingeflößt, eingegossen in unser Bewusstsein. Sie ist totale Hingabe. Sie liebt das Unliebsame und sie befreit vom ewigen Zorn. Bei Zorn denkt man natürlich, oh, ja, wieso Zorn? Wieso gibt es sowas überhaupt? Aber wir müssen bedenken, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und Gott hat auch Zorn, aber nicht einen willkürlichen Zorn, einen impulsiven Zorn, einen Hass, wo er sagt, oh, jetzt bin ich aber wütend, jetzt hau ich aber allen mal auf die Glocke, jetzt reicht's mir aber. Und als ob er sich nicht beherrschen kann. So ein Jähzorn oder so einen völlig ungesteuerten Gefühlsausbruch. So ist dieses Wort nicht zu verstehen, wenn wir hier von Zorn lesen. Wir können das ja nochmal vom Vers her auch angucken kurz, dass wir hier sehen, wo das eigentlich vorkommt. Wir sind ja, Vers 9, jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Da war die Rede von dem Zorn Gottes. Und das ist ein gerechter Zorn. Das ist Gottes, ja, gerechtes Gericht. Das ist die Folge, die sich ergibt daraus, dass Menschen gesagt haben, wir sind unser eigener Gott. Und lieber geraten wir in eine Mühle aus Hektik und Stress und vielleicht sogar bis hin Steigerung zu Hass oder auch Langeweile und Gleichgültigkeit. Aber wir machen das ohne Gott. Bis hin dazu, dass Leute Gott ins Gesicht spucken und sagen, wir brauchen dich nicht. Denken wir da dran. Das gilt, denn Gottes Liebe hat sich darin gezeigt, dass er für uns starb, als wir gottlos waren, mit Schuld beladen, seine Feinde waren. Das ist ein Zeichen von Feindesliebe. Und vor diesem Zorn Gottes, vor diesen Folgen von unserer Undankbarkeit, unserem Misstrauen Gott gegenüber und unserer Rebellion, da werden wir befreit und sind gerettet durch das Blut von Christus, durch seinen Tod. Das ist das Kennzeichen der Liebe Gottes. Sie rettet vor dem ewigen Zorn. Also diese vier Elemente, wenn wir uns die nochmal anschauen, die sind Besonderheiten der Liebe Gottes. Sie ist eingeflößt, hineingegossen in unser Bewusstsein. Das ist etwas Subjektives, was aber nur dadurch kommt, wenn wir auf Christus gucken, auf das Kreuz, nicht in unserer Gefühlswelt. Und es ändert nichts daran, ob wir es fühlen oder nicht. Es ändert nichts an der Tatsache, dass Gott dich liebt. Und das Zweite ist, sie ist totale Hingabe. Sie macht nicht Halt davor, dass Gott sich blutig gemacht hat. Gott liebt dich so sehr, dass er sich wie in einem Stacheldraht verfangen hat und selber verblutet ist, um den Weg zu überbrücken zu dir. Es hat ihn sein Leben gekostet. So ist Gottes Liebe. Das Dritte ist, sie liebt das Unliebsame, das, was sich von ihm abgewandt hat, das, was ihm nicht gedankt hat, was ihm nicht geglaubt hat, was ihn nicht geliebt hat, was die Mitmenschen nicht geliebt hat. Und das Vierte, sie befreit vom ewigen Zorn. Und wenn wir uns dieser Liebe öffnen, heute Morgen neu, frisch, lebendig, wenn wir uns lieben lassen, das ist das, worum es geht. Nicht, oh, ich muss lieben. Nein, ich muss mich lieben lassen. Geh zu ihm, setz dich hin, mach die Augen zu, sei in der Stille und lass dich lieben von ihm. Und so ist der Liebestank aufgefüllt. Und so hat das Auswirkungen auf unseren Umgang miteinander, auf unseren Umgang mit den Flüchtlingen. Und wir sagen nicht, das ist uns alles egal, sondern es geht in unsere Arme, es geht in unsere Füße, es wirkt sich aus. Aber lass uns zu Gott gehen, lass uns von ihm lieben lassen, denn er liebt das Unliebsame, seine Liebe ist totale Hingabe, seine Liebe ist hineingegossen in unser Bewusstsein und sie befreit uns vom ewigen Zorn. Es ist eine praktische Liebe, eine tatkräftige. Amen.